Ich weiß nicht, ob ihr schon die Gelegenheit hattet, euch das Kreuz hier ein bisschen näher anzugucken. An Gründonnerstag hatte das ja noch so ein rotes Tuch umgehängt, was so steht für Jesu Blut und sein Leiden. Und heute, ich finde es richtig schön, dieses weiße Tuch, was so ja die Göttlichkeit von Jesus ausdrückt und seine Auferstehung. Und dann hier dieses Schild oben, ich weiß nicht, ob man es von hinten aus auch lesen kann, da steht Inri drauf, nicht nur irgendwie ein nettes Deko-Accessoire, sondern so wie wir es in den Evangelien auch lesen, da erfahren wir, dass Pontius Pilatus, der Statthalter, am Kreuz von Jesus diese Aufschrift hat befestigen lassen, Jesus von Nazareth, König der Juden, dann eben so auch abgekürzt. Und ich fand es nochmal ganz interessant zu lesen in Johannes 19, da steht nämlich, dass dieses Schild, diese Aufschrift von vielen gelesen wurde, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt. Und dann heißt es, und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Ist doch interessant. In drei Sprachen wurde das hier befestigt am Kreuz, also auf Hebräisch, das war so die Sprache der jüdischen Bevölkerung, von den Locals würde man heute sagen. Dann auf Latein, so die Amtssprache im Römischen Reich, so dass es auch die römischen Beamten und Soldaten lesen konnten. Und dann auf Griechisch, einfach so eine weit verbreitete Sprache in dem Gebiet, vielleicht ein bisschen ähnlich wie für uns heute hier Englisch, was von vielen Menschen gesprochen und verstanden wurde, eben auch von den ganzen Besuchern und Reisenden. Alle sollten es mitkriegen und lesen können und wissen, was Jesus ja Verrücktes und auch Unerhörtes von sich behauptet hat. Alle sollten den Grund erfahren, weshalb Jesus sterben musste. Er hat den Anspruch erhoben, König zu sein. Und ja, um Jesus als König geht es auch heute in der Predigt. Wenn ihr die Aufgabe hättet, einen König zu zeichnen, Stift in die Hand, Blatt Papier, wie würdet ihr einen König malen? Ich weiß nicht, wie es um eure Malkünste bestellt ist. Bei mir ist es, hält sich das so ein bisschen in Grenzen. Ich würde wahrscheinlich so ein bisschen strichmännchenmäßig das malen. Aber was darf beim König auf keinen Fall fehlen? Eine Krone. So würde jeder erkennen, hier ist ein König gemeint. Das ist so, die Krone ist so das Symbol für einen König. Und auch Jesus trug bei seiner Kreuzigung, da war nicht nur dieses Schild, dass Jesus König der Juden ist, sondern er trug auch tatsächlich eine Krone. Nicht eine Krone, wie wir es aus der Königswelt kennen. Ich habe gelesen, King Charles hatte bei seiner Krönung eine Krone auf, die war über 2 Kilo schwer, aus massivem Gold, mit 444 Edelsteinen bestückt. Jesus trug so eine ganz, ganz andere Krone. Und auch die sehen wir hier am Kreuz. Er trug eine Dornenkrone. Kurz vor der Kreuzigung lesen wir in Matthäus 27, da steht, die Soldaten des Gouverneurs brachten Jesus ins Prätorium und versammelten die ganze Mannschaft um ihn. Sie zogen ihn aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um. Flochten aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie ihm auf den Kopf und drückten ihm einen Stock in die rechte Hand. Dann knieten sie vor ihm nieder, verspotteten ihn und riefen, es lebe der König der Juden. Also Jesus wurde verlacht, verspottet, weil er den Anspruch hatte, ein König zu sein. Er wurde auf brutale Weise lächerlich gemacht und das liest sich hier so wie, er wurde so verkleidet irgendwie, ausgezogen, Mantel umgehängt, so einen Stock in die Hand gedrückt und als Krönung des Spotts bekam er diese Dornenkrone aufgedrückt. Eine Krone, die ihn demütigen sollte. Was für ein Anblick von einem König. Ein König, der am Kreuz hängt und ein König, der eine Dornenkrone trägt. Und ich möchte gern mit euch heute mal gucken, was hat es denn mit dieser Dornenkrone auf sich? Ist es irgendwie so ein zufälliges Detail, das uns hier und auch in anderen Evangelien erzählt wird? Oder steckt da irgendwie eine tiefere Bedeutung dahinter? Und vor allem, ja, hat diese Dornenkrone auch irgendwas mit unserem Leben zu tun? mit uns heute. Lass uns dazu mal ins Alte Testament zurückgehen, denn ja, das Alte Testament, das hilft uns dabei, die Dinge im Neuen Testament besser zu verstehen und deuten zu können. Und lass uns mal überlegen, wo kommen wir denn das erste Mal mit Dornen in Kontakt in der Bibel? Bibelkenner wissen, ziemlich am Anfang der Bibel, nämlich gleich im 3. Kapitel, in 1. Mose 3. Da war gerade die Schöpfung abgeschlossen. Gott hat einen perfekten Ort für den Menschen erschaffen, ein echtes Paradies. Aber dann ist was passiert, was so als Sündenfall bezeichnet wird. Die Menschen haben Gott misstraut, waren bewusst ungehorsam gegenüber seinem Gebot. Und das hatte Konsequenzen. Und ich lese mal, was Gott dann zu Adam gesagt hat. Als Folge von diesem Sündenfall, 1. Mose 3. Und zum Mann sagte er, du hast auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen, dessen Früchte ich dir ausdrücklich verboten hatte. Von nun an wird der Ackerboden deinetwegen unter einem Fluch stehen. Und du wirst dich dein Leben lang nur mit Mühe von ihm ernähren. Er wird mit Dornen und Disteln übersät sein. Trotzdem wirst du von dem leben müssen, was auf deinen Feldern wächst. Mit Mühe und Schweiß wirst du dir dein Brot erarbeiten. Und am Ende wirst du wieder zur Erde zurückkehren, aus der du gemacht wurdest. Denn Staub bist du und zu Staub sollst du wieder werden. Also hier mitten in diesem Text, wo es um die Folgen der Sünde geht, um den Ungehorsam gegen Gott, um den Bruch, der da reingekommen ist in diese Beziehung, da lesen wir zum ersten Mal von Dornen. Davor gab es keine Dornen, alles war sehr gut, aber hier kamen so die Dornen ins Spiel als Sinnbild für den Fluch und all das Zerstörerische, was reingekommen ist. Und ja, jeder, der schon mal in seinem Garten mit Dornen zu tun hatte, der weiß, wie mühsam, wie anstrengend, wie unangenehm das mit den Dornen ist. Ja, in unserem Garten sind wir ständig mit den Brombeerdornen am Kämpfen. Ja, erst gestern war ich wieder dran. Mann, wie sie sich überall reindrücken, ja, sogar unter der Erde durchwuchern. Also der Kampf gegen die Dornen, das ist ein echtes Übel. Und jedes Mal, wenn ich mit den Dornen zu tun habe, dann denke ich mir, Mensch, Gott hat sich das ursprünglich anders gedacht. Ja? Nicht nur mit der Vegetation, das auch, sondern eben auch mit der Beziehung zu ihm. Er hatte einen perfekten Ort geschaffen und auch einen perfekten Rahmen, wo wir in ganz inniger Gemeinschaft mit ihm leben konnten. Eben auch ohne Mühe. Also Arbeit war überhaupt nicht negativ belegt. Ohne Schmerzen, nicht mal bei der Geburt. Ja, ohne Krankheit, ohne Leid, ohne Tod. So hat sich das Gott ursprünglich vorgestellt. Aber die Trennung von Gott hat so viel Leid mit sich gebracht. Und es kamen eben auch die Dornen ins Spiel, die stechen, die verletzen, die einem das Leben schwer machen und die so ein Bild dafür sind, für alles, ja, was so zerstörerisch wirkt, destruktiv, verletzend. Und jetzt lesen wir, Jesus trug eine Dornenkrone. Die Soldaten haben ihn als König verspottet und ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gesetzt. Und merkt ihr, was für eine tiefe Symbolik da auch dahinter steckt? Weil während es so aussieht, dass Jesus hier völlig scheitert, erringt er den größten Sieg aller Zeiten. Denn er trägt diese Dornen ans Kreuz. Er trägt den Fluch. Er nimmt diesen Fluch sichtbar in den Dornen auf sich. In Galater 3, Vers 13 steht, dass er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Er nimmt diesen Fluch der Sünde auf sich, um uns zu befreien, zu erlösen von dieser Macht der Sünde und damit ja vor allem auch die Trennung zu Gott zu überwinden und es möglich zu machen, dass wir wieder ja in Gemeinschaft und Beziehung zu Gott leben können. Was ist das für ein König? Ein echter Erlöser, ein Befreier, ein Sieger. Und seine Krone steht nicht, ja, wie wir das sonst kennen, irgendwie für weltliche Macht, für Ansehen, sondern sie steht in allererster Linie für seine unendliche Liebe, die sich hingibt, um uns ja wirklich in Freiheit zu führen, uns frei zu machen. Durch seinen Tod, durch seine Auferstehung ist dieser Fluch der Sünde gebrochen. Und ja, ich lade dich einfach ein, das heute zu feiern. Das ist was, was wir jeden Tag feiern können, aber ganz bewusst auch heute an diesem Osterfest, dass wir wirklich Jesus als den König feiern, der den Sieg errungen hat über die Sünde. Dass wir Jesus ehren als König, der unser Erlöser und Befreier ist. Und ich lade dich auch dazu ein, dich nicht damit abzufinden, wenn in einem Bereich deines Lebens sich immer wieder mal so Dornen auch ausbreiten wollen. Das haben Dornen so an sich, dass sie sich immer wieder irgendwie so reindrücken. Und wenn du merkst, dass, ja, dass sich da Dinge irgendwie so entwickeln und bei dir irgendwie so wuchern beginnen, die nicht von Gott sind, dann setz da wirklich einen Stopp dagegen. Ja, das können irgendwie negative Gedanken sein, die da so reinkommen. Oder Gefühle oder irgendwelche Einstellungen, die Gott nicht ehren. Können irgendwelche Beziehungsdinge sein. Können irgendwelche Abhängigkeiten sein. Irgendwelche unguten Angewohnheiten, was auch immer. Ich glaube, der Heilige Geist macht dir das auch klar. Dinge, die einfach so Destruktives in dein Leben auch reinbringen wollen. Die vielleicht Schmerz verursachen. Verletzung verursachen, auch bei anderen. Dinge, die dich von Gott wegbringen wollen. Ich will dir einfach sagen, lass es nicht zu, dass sich Dornen, dass Dornen irgendwie Platz oder Raum in deinem Herzen bekommen. Und ja, nimm das einfach für dich mit. Jesus hat diese Dornen getragen. Er hat den Sieg darüber errungen. Er ist auferstanden, er lebt. Und die Bibel sagt, dass seine Auferstehungskraft in uns lebt. Und deshalb, was auch immer da so sich reindrücken und reinzwängen will an ungöttlichen Dingen, du darfst dich wirklich darauf berufen, dass Jesus dafür ans Kreuz gegangen ist. Du darfst auch immer wieder neu Vergebung empfangen, einen Neustart machen und ja wirklich in seinem Namen und mit seiner Kraft auch siegreich darüber sein. Jesus ist König. Ein König, der die Dornen ans Kreuz gebracht hat, für dich und für mich. Ich fände das so eine geniale Botschaft. Und ich möchte noch eine weitere Bibelstelle mit uns angucken, die ebenfalls mit Dornen zu tun hat. Das ist so die nächste Bibelstelle, wenn wir die Bibel ein bisschen weiter nach hinten blättern. Diesmal aus dem zweiten Buch Mose. In Kapitel 3. Da geht es um Mose und seine erste große Begegnung mit Gott. Es heißt, Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Einmal trieb er die Herde tief in die Wüste hinein und kam an den Horeb, den Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch loderte. Mose sah, dass der Busch brannte, aber von den Flammen nicht verzehrt wurde. »Warum verbrennt der Dornbusch nicht?«, fragte sich Mose. »Diese außergewöhnliche Erscheinung muss ich mir aus der Nähe ansehen.« Als der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, rief er ihm aus dem Dornbusch zu, »Mose, Mose!« »Ja, bitte«, fragte Mose, »komm nicht näher«, befahl der Herr, »zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden.« Dann sagte er, ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr fuhr fort, und es kommt was Wichtiges. Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie sie wegen ihrer Peiniger um Hilfe schreien und weiß, wie sehr sie leiden. Deshalb bin ich herabgekommen, um mein Volk aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will sie aus Ägypten herausführen und in ein schönes und weitläufiges Land bringen. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Wow. Also das Volk Gottes lebte in Ägypten, versklavt, geplagt, unterdrückt, ohne jegliche Zukunftsaussicht und Perspektive. Und genau in dieser Situation begegnet Gott Mose. er begegnet ihm in einem Dornbusch. Kann man sagen, Zufall, dass es ein Dornbusch war? Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Gott damit ausdrückt, hey, ich bin da mitten unter euch, auch in dieser schwierigen, in dieser leidvollen Situation. Und ich sehe diesen ganzen Schmerz, ich sehe all das Ungöttliche, diesen Fluch, in dem ihr da drin seid. Und Mose bekommt hier den Auftrag, das Volk Israel aus der Knechtschaft herauszuführen. Aber wenn wir genau lesen, nicht nur irgendwie herauszuführen und irgendwie so auf neutralen Boden zu bringen, sondern, das ist das Schöne hier, Gott gibt ihm den Auftrag, das Volk in ein schönes und weitläufiges Land zu bringen. Ja, wo sie sich entfalten können, wo sie Platz haben, sich zu entwickeln, wo sie wachsen können. In ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Milch und Honig, ja, wo es Überfluss gibt, wo es Versorgung gibt, wo Fülle da ist, wo Freude da ist, wo Glück da ist. Diesen Segensplan verfolgt Gott mit seinem Volk und er erwählt Mose damals, um das Volk in diesen Segen hineinzubringen. Und das Schöne ist, genau das, was Mose hier am Dornbusch zum Auftrag bekommen hat, das ist so ein Bild auf Jesus hin. Denn auch Jesus ist nicht nur gekommen, um uns von dem Fluch der Sünde zu befreien. Er ist genauso gekommen, um uns in seinen göttlichen Segen hineinzubringen, in seine Segenspläne, in seine Heilspläne. Die Bibel spricht immer wieder davon, dass Gott ein Gott der Zukunft ist, der Fülle, der Hoffnung, der Freude. Da gibt es so viele Bibelstellen. Ja, dass Gott ein Gott des Segens ist, dass er Segen hat in reichem Maß. Lies gerne mal Epheser 1. Ja, das ist so ein Kapitel, das mich immer wieder so auferbaut, wo Paulus richtig übersprudelt, wenn er schreibt von dieser Fülle des geistlichen Segens, an der wir Anteil bekommen haben. Durch Christus, sagt Paulus, durch Christus, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung haben wir Anteil an der Fülle von Gottes Segen. Vielleicht fühlt es sich ja in deinem Leben gerade nicht so ganz an nach der absoluten Fülle. Ja? Und wir müssen sehen, das Volk Israel, das hat auch verschiedene Phasen erlebt. Die waren nicht von jetzt auf gleich im verheißenen Land. Die mussten echt einen Weg gehen, auch einige Herausforderungen meistern auf dem Weg, Prüfungen bestehen und auch Kämpfe kämpfen, ganz real, ja. Aber über all dem, über ihrem ganzen Weg, den sie gegangen sind, stand dieser Zuspruch von Gott, was er auch wahrgemacht hat, dass er sie herausführen wird und dass er sie in dieses gute Land bringen wird. Und über unserem Leben steht, über deinem Leben steht, egal wie es da gerade aussieht, was vielleicht auch da gerade an Kämpfen da ist, dass Gott Gedanken hat der Zukunft, der Hoffnung, des Segens. Und du darfst wissen, dass seine Herrschaft, seine Königsherrschaft wirklich Segen in dein Leben reinbringt. Ich habe noch einen letzten Bibelvers, der mir sehr am Herzen lag. Und den möchte ich uns wirklich auch nochmal so zusprechen und mitgeben. Und zwar ein Vers aus Jesaja 55, das ist so überschrieben mit Gottes wunderbare Wege. Und da geht es so um die Verse, dass Gottes Gedanken besser sind als unsere Gedanken, Gottes Wege besser sind als unsere Wege, kennt ihr vielleicht. Und dann kommt dieses prophetische Wort in Vers 12 und 13. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Feld in die Hände klatschen. Das ist doch ein schönes Bild. Können wir mal kurz in die Hände klatschen? Können wir mal richtig wachsen? Okay, also das sollen die Bäume auf dem Feld sollen in die Hände klatschen und es sollen Zypressen statt Dornen wachsen. Und Myrten statt Nesseln. Und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Ich finde es so cool, dass hier steht, es sollen Zypressen statt Dornen wachsen. Zypressen sind Bäume, die sind immer grün. Die behalten ihre Nadeln das ganze Jahr über. Die können auch ziemlich alt werden. Sie sind extrem robust und widerstandsfähig. Das Holz von Zypressen ist dafür bekannt, dass es total haltbar ist, dass es nicht schnell fault und sogar noch einen angenehmen Duft hat. Zypressen sind so auch in vielen Kulturen so ein Symbol für Stärke, für Beständigkeit und eigentlich so einfach für das Leben. Und Gott sagt, es sollen Zypressen statt Dornen wachsen. Und das ist so die Perspektive, die er auch für unser Leben hat, die er für dein Leben hat, dass er dich stark macht, dass er dich erneuern will, dass er auch in deinem Leben Dornen ersetzen will durch Zypressen, dass er einfach so göttliche Dinge auch wachsen lassen will, dass er echt Leben bringen will, ein Leben in Fülle und ein Leben, das nie endet, weil wir in Ewigkeit bei ihm sein werden. Jesus ging ans Kreuz als König mit der Dornenkrone. Und was so als Spott gedacht war, das wurde zum größten Sieg aller Zeiten. Jesus hat es bewiesen, dass er der wahre König ist. Ein König, der regiert, ein König, der auch Herr ist über Leben und Tod. Er ist von den Toten auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Jesus hat den Sieg für uns errungen. Er hat unseren Fluch, unsere Dornen getragen, wie wir es gelesen haben, um uns zu erlösen, um uns zu befreien. Und er möchte uns in seine Segenspläne und in seine Heilspläne hineinbringen. Und die entscheidende Frage ist, bist du, bin ich bereit dafür? Sind wir bereit, uns darauf einzulassen? Wer ist Jesus für dich? Nur einer, der irgendwie große Behauptungen aufgestellt hat, Sprüche geklopft hat? Oder ist er wirklich der, der er behauptet zu sein? König der Juden, König der Welt, aber vor allem auch die Frage, ist er dein König? Und ich möchte heute Morgen jedem die Gelegenheit geben, ein Gebet zu sprechen und sich auf Jesus, auf König Jesus einzulassen. Vielleicht zum allerersten Mal so bewusst, so richtig konkret oder das einfach auch wieder ganz neu für sich festzumachen und zu bekräftigen. Ich lese es mal vor und jeder, der das dann zu seinem persönlichen eigenen Gebet auch machen möchte, kann es anschließend laut mitbeten. Können wir mal gemeinsam aufstehen? Ich lese mal. Lass es einfach auf euch wirken. Lass es in deinem Herzen sacken. Jesus, ich danke dir dafür, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Danke, dass du die Dornenkrone für mich getragen hast und meine Schuld auf dich genommen hast. Ich nehme deine Erlösung an. Sei du mein König. Regiere du in meinem Leben. Ich will unter deiner Herrschaft leben, nach deinem Willen und in deinem Segen. Und wenn es was ist, was du auch zu deinem Gebet machen willst, was du mit deinen Worten ausdrücken willst, dann bete gerne laut mit. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Danke, dass du die Dornenkrone für mich getragen hast und meine Schuld auf dich genommen hast. Ich nehme deine Erlösung an. Sei du mein König, regiere du in meinem Leben. Ich will unter deiner Herrschaft leben, nach deinem Willen und in deinem Segen. Amen. Amen. Sehr cool. Ihr dürft nochmal Platz nehmen.